Dennis Dahrendorf und ich, wir kennen uns schon eine Weile über ein Unternehmernetzwerk. Und Anfang diesen Jahres, im Januar, hatten wir das erste Interview hier im Podcast und auf YouTube über die rasanten Entwicklungen im Bereich KI. Ja, und seitdem hat sich natürlich unglaublich viel schon getan, sowohl technologisch als auch bei der Integration von KI in Unternehmen. Ja, und Dennis, der zahlreiche mittelständische Firmen berät, gibt spannende Einblicke in die Fortschritte der letzten Monate. Wie nutzen Unternehmen KI heute ganz konkret? Welche Herausforderungen stehen im Raum? Und warum könnte 2025 ein sehr, sehr großer Durchbruch der KI bevorstehen? Ja, hört jetzt rein in ein sehr spannendes Gespräch über das Thema KI, wie es auch Google als Suchmaschine betrifft und was Dennis für die Zukunft der künstlichen Intelligenz so vorhersieht. Viel Spaß! Ja, Dennis, wir hatten im Januar diesen Jahres tatsächlich das erste Gespräch zum Thema KI. Und wenn man jetzt überlegt, 10 Monate, gerade im Bereich KI, jeder, der das so ein bisschen verfolgt, der merkt, dass sich das ja massiv weiterentwickelt hat. Und ich selbst habe auch viele, ja nicht nur ChatGPT-Möglichkeiten entdeckt, die man einfach nehmen kann und wo man auch merkt, ChatGPT selbst wird immer besser, immer umfangreicher. Man kann komplette Dialoge, Unterhaltungen führen und gewisse Dinge erarbeiten. Habe jetzt am Wochenende mit Freunden gesprochen, wo irgendwie ein Bekannter einen kompletten Businessplan geschrieben hat mit ChatGPT und die Sparkasse das wohl auch super fand und gesagt hat, ja, finanzieren wir, geben ihnen Geld. Was würdest du sagen, was hat sich in den letzten 10 Monaten vor allem getan, so wenn du auf den Mittelstand guckst und auf kleinere Unternehmen, was das Thema KI angeht?
Ja, erstmal vielen Dank, Christoph. Schön, wieder hier zu sein. Schön, wieder mit dir zu quatschen. Ja, 10 Monate im KI-Space ist, würde ich sagen, vergleichbar mit, ich weiß es nicht, auf jeden Fall irgendwie ein Katzenleben oder sowas oder Hundeleben, wie man so schön sagt. Also es ist eine gigantische Zeit. 2024 ist, glaube ich, von den ganzen Jahren jetzt, wo wir ChatGPT seit Ende 2022, seitdem die Bombe geplatzt ist, ist 2024 für mich so das polarisierendste Jahr eigentlich, muss ich ganz klar sagen, weil der Mittelstand ist 100% darauf aufmerksam geworden. Es gibt Individuen natürlich, haben wir im Vorfeld, im Vorgespräch auch schon besprochen, für die das immer noch nicht so ganz greifbar ist. Aber es gibt fast nichts mehr, wo nicht KI draufsteht. Ne? Ich war jetzt vor kurzem auf der IFA und das ist jetzt, ne, ob es eine Zahnbürste ist oder eine Kaffeemaschine oder eine Waschmaschine, egal. Es ist überall KI drin, es ist überall KI drauf. KI ist das Buzzword und es ist halt allgegenwärtig. So ein bisschen wie Green und dieses ganze Circular-Thema, sag ich mal. Ja. Was hat sich tatsächlich getan? Im Wesentlichen sind wir in einem großen Wettbewerb, in einem globalen Wettbewerb angelangt, wo jetzt Google, OpenAI und die anderen Player versuchen, sich im Wettbieten, sage ich mal in Anführungsstrichen, das beste Sprachmodell, die besten Sprachmodelle, das beste, den besten Chatbot zu bauen und damit Geld zu verdienen. Also das ist so prägend für dieses Jahr eigentlich, dass jeder sagt, ne, OpenAI bringt ein neues Modell raus, dann kommt Anthropic und sagt, nee, unser neues Modell ist aber jetzt besser, dann kommt Google und sagt, nee, unseres ist jetzt besser. Und am Ende muss man aber ganz klar sagen, für mich fehlt in diesem Jahr so ein richtiger Riesenstep, weil viele Sachen, die angekündigt wurden, und das ist vielleicht auch so ein bisschen für 2024 prägnant, viele Sachen, die so in Showcases angekündigt werden, sind dann überhaupt wochenlang, monatelang gar nicht verfügbar. Mhm. Also so wie dieses Feature zum Beispiel live auf dem Screen mit der Mac-App von ChatGPT zum Beispiel Dinge erkennen lassen und so weiter. Das sind alles Sachen, die sehen in Showcases immer gut aus, aber dann brauchen die ein paar Monate, Wochen, bis die überhaupt dann erst verfügbar sind. Ja, also es gibt sehr, sehr viele Sachen, die man nennen könnte, aber das Wettbieten und auch die politische Diskussion darum, was machen wir mit KI, wie gehen wir mit den Sprachmodellen um in Zukunft, AI Act ist ein Riesenthema.
Ja.
Die Regulierung, reguliert die EU zu stark? Wer übernimmt da hier die Führung beim Thema Regulierung? Auch ein Riesenthema in diesem Jahr. Aber auch die US-Wahl, das Thema Deepfakes und auch KI im Bereich Bad Actors, also wie gehen wir mit Bad Actors um? Für mich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Bad Actors per Definition halten sich nicht an Regeln. Das heißt, Bad Actors können per Regulierung nicht dazu gezwungen werden, etwas zu tun. Also die werden das Verhalten, was wir uns wünschen von dem Umgang mit KI, werden die nicht berücksichtigen. Das bedeutet, ja, gerade bei Video-Deepfakes oder auch populistische, sage ich mal, Propaganda in die eine oder andere Richtung. Ist auch noch so ein Thema, speziell in diesem Jahr. Ich glaube, 60% irgendwo um die Kante haben auf der Welt gewählt. Und Manipulation und Beeinträchtigung durch KI ist auch da ein großes Thema gewesen. Ja.
Bad Actors sind dann Unternehmen oder halt kleinere, wahrscheinlich dann auch oftmals Einzelbetriebe oder einfach einzelne Personen, die dann sozusagen bewusst KI einsetzen, um Fake News zu verbreiten, oder wie genau ist die Definition von Bad Actors?
Genau, also im Grunde hast du immer das Prinzip Good Actors, Bad Actors. Also Good Actors sind die, die sagen, grundsätzlich sind wir mit Gesetzen und Regeln sind wir einverstanden, auch wenn man vielleicht mal aus Versehen bei Blutrot, bei Blut, nee, Blutgrün über die Ampel fährt, sind wir grundsätzlich mit Regeln einverstanden. Und diese Menschen, Firmen, Individuen kann man mit Regulierung und Regeln und Gesetzen einfangen. Und das ist der Maßstab für, wohin die Gesellschaft sich orientieren soll. Bad Actors im Wesentlichen machen einfach genau das Gegenteil, indem sie sich weder von Gesetzen, Regulierungen einschränken lassen. Das gilt für Menschen, also Individualpersonen, das gilt für Unternehmen, aber auch für Regierungen. Ne, wir haben ja auch das Thema Kriegsführung im Bereich KI, also KI in der Kriegsführung. Ich denke, da haben wir leider Gottes gerade sehr viele Schauplätze auf diesem Planeten, wo unbemannte Drohnen und sehr, sehr viel mehr künstliche Intelligenz und autonome Waffensysteme eingesetzt werden, wie das, was in der Öffentlichkeit bekannt ist. Und das sind all diese Themen. Also ob es jetzt Russland oder Nordkorea oder welches Regime auch immer ist, die KI einsetzt mit Trollen, um Hacks durchzuführen, um Propaganda zu verbreiten, um real aussehende Inhalte, die mit KI generiert wurden, nicht kennzeichnen und damit halt quasi. Genau, halt Fake News verbreiten etc. Das sind so diese Paradebeispiele für die Bad Actors. Und wenn wir über auch Finanzsysteme sprechen oder Blockchain-Technologie, Tokenisierung etc., über all die Technologien in Zukunft, auf die wir setzen möchten, dann haben wir auch die Möglichkeit, mit KI diese Konzepte in Zukunft deutlich einfacher von externen Kräften disruptieren zu lassen. Also wir müssen uns Gedanken machen, einmal um Regulierung für die Leute, die sagen, alles klar, gibt uns eine Leitplanke, darin bewegen wir uns, aber wir müssen uns aber auch Gedanken darüber machen, wie schützen wir denn unsere Gesellschaft vor Leuten, die diese mächtige Technologie nutzen und auf die Regeln und Regulierung pfeifen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema auf jeden Fall auch.
Wo du jetzt gerade sagst, dieser KI-Act, ich habe tatsächlich in den letzten Monaten mir auch so ein paar Tools angeschaut, sicherlich sehr viel weniger als du, aber gibt es ja KI-Tools, die zum Beispiel in deinem Namen telefonieren können, ne? Also die irgendwo anrufen und dann ein paar Fragen stellen oder dich an einen Termin erinnern oder an ein Webinar erinnern und dann, wenn der Angemeldete sagt, also der zum Webinar angemeldet ist, sagt, oh, ich habe gar nicht mehr den Link für das Webinar, dann auch kein Problem, schicke ich ihn nochmal per E-Mail raus und dann macht dieses Tool das alles. Und das fand ich extrem spannend. Was mich ein bisschen abgeschreckt hat, die Firma sagte, naja, am Anfang müssen wir eben aufgrund dieses KI-Acts gesagt werden, dies ist ein Telefon von der künstlichen Intelligenz. Und da habe ich mir gedacht, okay, also wenn ich mit so einer Information schon begrüßt werde, dann stelle ich mir doch sehr die Frage, ob ich das Gespräch überhaupt führen will, ne? Also ich gehe mal davon aus, dass sehr viele auflegen. Das hat er mir auch so ein bisschen bestätigt, dass es halt einige gibt, die dann einfach sagen, okay, dann tschüss. Und da stelle ich mir die Frage, ist das jetzt A, wirklich so zielführend, also sinnvoll, dass man das machen muss? Und B, wurde mir das in den letzten 10, 20 Jahren ja oft auch nicht gesagt, wenn ich irgendwie irgendwo angerufen habe und war erstmal in einer Warteschleife oder soll die Taste 4 drücken oder Taste 1 drücken. Also da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, okay, ist zwar irgendwie auf der einen Seite nett gedacht, aber auf der anderen Seite doch irgendwie auch wieder, dass wir uns da selbst innerhalb Europas, glaube ich, ganz schöne Hürden auferlegen und das eigentlich schon wieder abwürgen. Wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, da gibt's, da können wir einige Leute noch zu dieser Diskussion einladen. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Meinungen und Standpunkte. Aber ich gebe natürlich gerne meinen zum Besten. Also im Endeffekt ist es so, wir müssen aufpassen, dass wir uns natürlich nicht so weit regulieren, dass wir hinten abfallen. Also wir müssen Innovation fördern und wir müssen auch schauen, dass wir mit Augenmaß regulieren. Auf der anderen Seite gibt es weltweit nichts wie die Europäische Union oder wie Europa, die auf sowas auch verstärkt Wert legen. Also Europa geht meistens voran und dann DSGVO, GDPR ist etwas gewesen, wo alle gestöhnt haben, was aber jetzt in ganz, ganz vielen Ländern in der Welt als Vorbild gilt und im Grunde als ungefähre Variante in anderen Ländern auch eingeführt wird. Ich denke, hier wird es ähnlich sein. Wir wollen natürlich auch keine Zustände haben wie teilweise in den USA oder auch wie in Indien, da wird per WhatsApp gewählt. Ne? Also das bessere Einfallstore für Manipulation und dass gar keine Kontrolle mehr darüber herrscht, was mit den Daten passiert, gibt es nicht. Also wir müssen aufpassen. Und ich glaube, das Thema, ja, früher gab es auch schon vor 10 Jahren eine automatische Stimme am Anrufbeantworter, die mir was erzählt hat, aber das ist so ein bisschen, keiner kam auf die Idee, dass jemand nicht erkennt, dass das künstlich ist. Ne? Also jedem ist eine Anrufbeantworteraufnahme sofort, vielleicht Oma Rosi, die hat das vielleicht manchmal da nicht verstanden. Da wurde jetzt aber kein Case für aufgemacht. Ne? Jetzt
Ja,
ist es
genau.
aber so, Christoph Mohr wird in wenigen Monaten schon nicht mehr bei diesen Bots, wenn die gut gemacht sind, erkennen, ob da ein Mensch mit mir spricht oder ein Bot. Ne? Nur vielleicht, wenn man ganz genau hinhört und wenn man genau weiß, was man fragen muss. Aber es wird so sein, dass der Otto-Normalverbraucher, Durchschnittsmensch, nicht mehr in der Lage sein wird, echt von unecht zu unterscheiden. Und dementsprechend halte ich es auf jeden Fall für sinnvoll, dass das gekennzeichnet wird und dass ich mich zu erkennen gebe und die Gesellschaft wird sich daran gewöhnen. Das ist so, wie ich das antizipiere. Ob das so heißen muss, ich bin übrigens künstliche Intelligenz, es steht noch mal auf einem anderen Blatt Papier. Ne? Wie du dein Double Opt-in Kind beim Namen nennst, wenn einer für Newsletter signed und so weiter. Das ist ja im Wesentlichen sollte die Vorgabe sein, ihr müsst euch zu erkennen geben. Und ob ich dann sage, ich bin der Thorsten, ich bin der digitale Assistent von XYZ und da muss man halt ein Feingefühl finden. Aber dass es gekennzeichnet werden muss, das denke ich, da bin ich für, im Sinne der Transparenz einfach.
Ja, kann ich total mitgehen. Sehe ich sehr ähnlich. Auch wenn ich halt dieses gerade jetzt, ne, dieses am Anfang gleich benennen, schwierig finde, aber diesen Gewöhnungseffekt, ja, den glaube ich auch, den wird es in den nächsten Jahren sehr stark geben. Ja.
Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich weiß nicht, wie oft das dir passiert, aber wie oft werde ich angerufen von einer Nummer, die ich nicht kenne, dann passiert kurz eine Sekunde nichts und dann kommt ein Beep und dann merke ich, ich bin in so einer Schleife, wo einer
Genau.
mit sehr angestrengtem, gebrochenem Deutsch erklärt mir dann jemand, wo ich weder weiß, ist das wirklich sein echter Name, sitzt er in Indien, sitzt er in Deutschland, sitzt er in Buxtehude, ich weiß es nicht. Ist das wirklich ein besseres Erlebnis, als wenn ich einen cleanen Anruf bekomme von einem Thorsten oder von einer Silke? Und das hat jetzt nicht mit Stereotyp zu tun. Du weißt, was ich meine, ne? Dass ich kann mir den halt aussuchen. Und der sagt, hallo, in ganz klarer Fokussierung, hallo, mein Name ist Thorsten, ich bin der digitale Assistent von Master of Search GmbH. Du hast dich zu einem Webinar eingeloggt und ich wollte nur mal kurz nachfragen, brauchst du noch irgendwas oder ist alles in Ordnung? Natürlich werden wir nicht 100% der Leute davon beeindrucken können, also davon überzeugen können, dass das total gut ist gerade. Aber es ist um Weiten besser als ein externes Callcenter, wo, ne, wo diese Prozesse halt so laufen, wie ich gerade beschrieben habe, dazu zu schalten, meiner Meinung nach.
Okay, wenn wir jetzt mal auf den Suchmaschinenmarkt gehen, das ist ja so mein Hauptthema, ne, dann war es ja zu Beginn tatsächlich so, dass auch viele, hat man auch an dem Börsenkurs gesehen, tatsächlich schon den Niedergang vom Geschäftsmodell von Google herbeigesehnt haben oder herbeigesehen haben. Und ich habe tatsächlich damals auch ein Video gemacht, wo ich meinte, also das sehe ich tatsächlich überhaupt nicht. Und als dann auch Microsoft auf Bing ChatGPT eingebunden hat und ich gesehen habe, wie plump das eingebunden war und wie es eigentlich gar nicht so wirklich hilfreich war, habe ich auch sofort gesagt, okay, also das nimmt Google auf jeden Fall nicht Anteile ab. Inzwischen bin ich da nicht mehr ganz so klar in der Meinung. Also ich sehe schon die Bedrohung, gerade jetzt mit ChatGPT Search und auch anderen Dingen, dass da auch mein persönliches Suchverhalten in gewisser Informationsrecherche sich ein wenig verändert hat. Also ich weiß jetzt, was kann ich bei ChatGPT viel mehr und schneller als hilfreiche Informationen bekommen, als ich das bei Google bekommen kann oder über Google. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass Google natürlich so viele Entwickler hat und auch damit Gemini und anderen Tools einfach auch massiv dabei ist, dass ich nicht glaube, es wird jetzt massive Verschiebungen geben, sondern die Art und Weise, wie wir die Suchmaschine nutzen werden und dann eben die Werbeanzeigen oder Werbung auch platziert ist, die wird sich halt verändern. Aber wie guckst du darauf, der jetzt nicht jeden Tag mit der Suche von Google zu tun hat, also zumindest nicht aus der Vermarktungssicht?
Ja, also ich sehe das ähnlich wie du, dass, also dass sich das verändern kann, dass man das ganz genau beobachten muss. Ich bin aber auch eher der Meinung, dass Google eine so unfassbar starke Position auch in diesem Bereich hat, dass es für mich der Fall von Google oder wo was da quasi, ja, so sage ich mal, zum Besten gegeben wird, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das, was ich sehe, ist so, dass Google nicht für jeden Case auch die erste Wahl ist, dass man häufig ausweicht und dass es halt, ob es jetzt Perplexity ist oder ChatGPT mit der einen oder anderen Option da. Das ist, also ich sehe viele Entwicklungen, die in die Richtung gehen, dass es ein Tool gibt, ein Interface, was im Hintergrund alle Lösungen hat, dass quasi Anthropic, Google, OpenAI, also alles, was in irgendeiner Art und Weise mit Search und Answer zu tun hat, oder auch mit Chatbots, das quasi im Hintergrund liegt und das Interface einfach etwas anderes ist. Das ist so eine Tendenz, die ich sehe, oder auch SAP oder andere große Salesforce etc. Also da, wo schon Kunden ein gewisses Programm oder ein Tool nutzen oder ein Anbieter für gewisse Services, dass da viele Sachen im Hintergrund einfach angedockt werden. Aber ganz speziell auf Google und auch das Thema Ads oder Websites, da muss ich sagen, habe ich so ein bisschen, sehe ich etwas schwarz für den klassischen Website-Betreiber in Zukunft. Also für jemanden, der eine eigene Webseite betreibt, diese Display-Fenster, die dort angezeigt werden, als quasi, ich suche jetzt was und wie viele Leute haben irgendwelche Blogseiten oder irgendwelche, ne, Tierliebe. Irgendwas und da ist dann ein Blog und da steht drin, wie groß werden Schäferhunde im Durchschnitt? So. Und normalerweise muss ich dann auch, die haben Display-Werbung und dann verdienen die dadurch, dass da Leute, jemand auf die Webseite kommt. Aber wenn diese Resultate, die Antworten nicht mehr von der Webseite geschaut werden, sondern dass die wie bei Perplexity einfach in einer Zusammenfassung erscheinen oder wie bei ChatGPT, und da wird Google sich wahrscheinlich weiterhin bewegen, das auch so zu machen, weil wenn der Markt das so möchte, weiß ich nicht, du bist da mehr näher dran als ich, das wäre eine Frage, die ich ja nicht habe, wie du das siehst im Anschluss. Aber da so. Da kann ich noch nicht abschätzen, was das für eine Auswirkung haben wird. Aber dass der Inhalt, der normalerweise auf Seiten steht, auf Webseiten steht, im Vorfeld schon gezeigt wird, sodass man gar nicht mehr auf die Seite drauf muss. Da habe ich so das Gefühl, dass da eine dezente Gefahr gerade besteht für Leute, für Geschäftsmodelle, die darauf basieren.
Das sehe ich ähnlich und das ist eine Diskussion, die gibt es auch in der Suchmaschinenoptimierung schon seit ein paar Jahren, seitdem Google das sogenannte Featured Snippet eingeführt hat. Ne? Also wenn man nach einer Frage oder Information sucht, die für Google sehr schnell beantwortbar ist, dann hebt Google das hervor. Also beispielsweise, welche Zutaten brauche ich für einen Schokokuchen? Ja, dann wird er mir, ja, er schlägt mir auch dann noch Webseiten oder sicherlich auch YouTube-Videos vor, aber das allererste Ergebnis wird eines sein, wo ich einfach ganz kurz und knapp sehe, welche Zutaten brauche ich für einen Schokokuchen. Und noch viel einfacher ist es bei sowas wie alt ist Olaf Scholz oder ne, was auch immer so eine Anfrage ist. Da muss ich nicht mehr auf die Webseite gehen. Und das ist seit Jahren schon eine Diskussion darüber, okay, wenn man das bei Google schon beantwortet bekommt, was hat der Webseitenbetreiber davon? Und Google hat das bisher tatsächlich, aber eigentlich in fast jedem Geschäftsmodell, zumindest da, wo es noch einen Mehrwert gibt, wenn man auf die Webseite geht, tatsächlich immer im Rahmen gehalten. Ja, also das hat vielleicht mal 5 bis 20% des Traffics gekostet, wenn man bei Google eben schon die Antworten sieht, dass dann weniger Leute auf die Seite klicken. Aber, und das ist ja auch das, was Google immer predigt, wenn wirklich der Nutzer einen Mehrwert noch auf der Webseite findet, dann ist das immer auch noch von Google sehr gerne so, dass es dann einfach promoted und verlinkt wird. Ja, und manche klicken ja auch vielleicht dann trotzdem auf dieses Featured Snippet und sagen, okay, Zutatenliste an sich ist nett, aber jetzt hätte ich gern auch noch das Rezept dazu. Ne? Also klicke ich mal drauf und gucke mir das an. Das heißt, die Diskussion kenne ich, die wird auch seit Jahren so geführt, aber ich sehe so gut wie kein Geschäftsmodell, was in irgendeiner Art und Weise auch etwas komplexer ist, was davon betroffen ist. Was davon betroffen ist, sind so diese früheren, ganz einfachen, also ich kenne die zumindest zuhauf, so Affiliate-Webseiten. Das heißt, Webseiten, die irgendwelche Themen aufgreifen, einfach damit sie bei Google gefunden werden. Katzenfutter, bleiben wir jetzt mal bei dem Thema. Und dann wird ein WordPress-Blog gebaut. Da wird halt über Katzen, über Katzenfutter und so weiter geschrieben, mit der Hoffnung, dass man sie bei Google findet. Und dann wird halt haufenweise Werbung eingebunden. Ne? Das beste Katzenfutter findest du hier. Mit dem Sinn und Zweck, dass jemand auf die Seite kommt, auf den Link klickt und dann dafür eine Provision bekommt von dem, der dieses Katzenfutter verkauft. Und solche Geschäftsmodelle haben aber in den letzten Jahren schon massiv gelitten und verloren. Was aber aus meiner Sicht auch total berechtigt ist, weil wenn das keinen Mehrwert gibt und das eigentlich alles nur aus Werbung besteht und auch der Content, der dort produziert wird, eigentlich nur für diese Werbung konzipiert wurde, dann ist der nicht hilfreich für den Menschen. Und ja, das ist eigentlich das, was ich persönlich gut finde. Das bereinigt sich dann einfach, ne? Die Webseiten und Geschäftsmodelle müssen einfach wieder anders denken und mehr Wert schaffen, als das eben in den letzten, ja, 20 Jahren oftmals wirklich gut funktioniert hat. Und da kenne ich wirklich viele Beispiele, was einfach für eine gewisse Zeit extrem gut funktionierte über dieses Affiliate-Marketing oder ähnliche Geschäftsmodelle.
Ja, also definitiv eine Bereinigung findet immer statt. Ich glaube auch zutiefst daran, dass wenn wir nicht kontinuierlich immer wieder neu beweisen, dass wir es wert sind, da zu sein, wo wir sind, dann werden wir halt nicht mehr da stehen. Also es ist in der Natur einfach grundsätzlich so. Kritisch wird es halt bei Google, bei dem Beispiel, was du gerade sagtest mit dem Schokokuchen. Wenn ich das Rezept noch haben möchte, dann gehe ich da drauf, auf die Seite. Wenn wir das jetzt mal übertragen auf klassisch ChatGPT. Der schreibt dir das Rezept direkt in 10 verschiedenen Varianten direkt aus. Und da wird sich Google ja auch hinbewegen müssen. Nicht nur zu sagen, wie sind denn die Zutaten, sondern in 18 verschiedenen Arten oder in jedem Kulturkreis der Welt machen wir mal ein Schokokuchenrezept aus diesen Zutaten, ohne dass jemand auf die Seite gehen möchte. Und das würde dann ja bedeuten, dass auch wertvolle Inhalte, weil so ein gutes altes Schokokuchenrezept von Großmutter ist ja ein werthaltiger Inhalt, ne, sagen wir mal. Aber wenn der auch schon abgegriffen wird und man geht gar nicht mehr auf die Seite und der wird vorher gezeigt oder dann mit dem, ich weiß nicht, wie Google das zukünftig machen will, dann das Thema Gemini und Chatbot mit Suche zu verknüpfen, aber irgendwas wird es ja in die Richtung geben müssen, weil alle anderen funktionieren ja genauso, ne? Also ich will ja nicht zukünftig zwischen Google-Suche und Gemini wechseln, das muss ja in einem Guss muss das ja funktionieren. Und da bin ich gespannt, wie Google das diesen Spagat dann halt machen möchte.
Ja, da gehe ich auch von aus, dass das eingebunden werden wird auf die Google-Suchseite und dass man dann vielleicht auch eine Art Quellenangabe hat, ne? Also woher habe ich jetzt tatsächlich diese Informationen, die du da bekommst? Wenn du mehr wissen willst, klicke drauf, das werden die wenigsten machen. Aber klar, die Art und Weise auch der Suchmaschinenoptimierung vor allem, die wird anders werden. Und auch die Art und Weise, was wir ja hauptsächlich machen, die Google Ads, also die bezahlten Anzeigen, das wird sich ja sicherlich auch immer mehr wandeln. Vielleicht können wir uns tatsächlich dann irgendwann zwischen den Gemini-Ergebnissen halt Platzierungen kaufen, um dem Nutzer noch mehr Informationen oder einfach ein passendes Produkt dazu anzubieten. Also Beispiel Schokokuchen biete ich dem vielleicht an, hey, du kannst, also als Supermarkt, ja, du kannst dir jetzt einfach die Zutaten in den Warenkorb legen und ich als Rewe liefere dir das irgendwie quasi innerhalb der nächsten 4 Stunden. Sowas zum Beispiel, ne, dass man einfach diese Art und Weise deutlich verändert. Aber ich glaube, bis dahin ist noch ein recht langer Weg, weil auch die Zahlen, das hatte ich neulich mal gesehen, ich glaube, ChatGPT-Plus-Nutzer sind weltweit um die 200.000, wenn ich mich nicht irre. Und wenn man das halt vergleicht mit den, ich glaube, knapp 8 Milliarden Suchanfragen, die es auf Google derzeit pro Tag gibt, dann ist das natürlich ein extrem großer Unterschied. Ich weiß nur gerade nicht, ob ich mich an die richtigen Zahlen erinnere.
Lass uns doch mal kurz einmal einen Test machen. ChatGPT fragen, wie viele ChatGPT Plus Nutzer es gibt. Und den zweiten bei Google das eingeben. Gucken, was die sagen.
Okay, ich gebe es bei Google
Wie
ein.
viele?
Wahrscheinlich, also vielleicht ist sogar die Zahl auch nicht mal an die Plusnutzer. Obwohl, doch, guck mal. Aktuell sind es beeindruckende 200 Millionen monatliche Nutzer pro Tag, sagt marketingbörse.de.
Ich sehe 200 Millionen wöchentliche Nutzer und 10 Millionen zahlende Abonnenten.
Okay. Ja, ich habe jetzt aus dem Juni diesen Jahres 200 Millionen monatlich aktive Nutzer weltweit. OpenAIs jährlicher Umsatz beträgt 2 Milliarden Dollar. Und ChatGPT Plus, das wurde hier gar nicht ausgewiesen. Kern meiner Aussage ist ja, dass wir sozusagen einfach trotzdem bisher wirklich nur einen Bruchteil der Menschen erreichen, ne, die überhaupt ChatGPT nutzen. Das heißt, das Google-Geschäftsmodell an sich, was über die letzten 20 Jahre so, ja, erarbeitet wurde und der Marktanteil, der erarbeitet wurde, so schnell, denke ich, persönlich wird der nicht bröckeln. Was aber in 5 Jahren ist, ne, und wie sich das natürlich auch massiv entwickelt und verschieben kann, das wird man sehen. Aber Stand jetzt ist es, glaube ich, schon so, dass man sich fragen kann, warum hat Google die Alarmstufe Rot schon ausgerufen? Das kann ja nicht auf den Zahlen basieren, sondern das kann tatsächlich darauf basieren, dass sie sehen, dass das einfach komplett geschäftsgefährdend sein kann, ne, wenn sich das entsprechend immer weiter
Ja,
verbreitet und entwickelt.
das, was mich am meisten überrascht hat, ist, dass Google eigentlich von allen Playern, die wir dort gerade sehen, ob es jetzt Apple ist, die auch mit rein möchten und die ganzen Anthropics und wie sie alle heißen. Aber korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe. Aber ich hatte das mal so verstanden, dass Google schon vor, ich weiß es nicht, mehr als einem Jahrzehnt angefangen hat,
Alle Bücher
Bücher
zu,
auf der ganzen Welt zu digitalisieren.
ja.
Ja, und halt im Grunde einen geilen Deal gemacht hat für alle Beteiligten. Wir gehen zu Büchereien und sagen, wir digitalisieren eure Bücher und ihr könnt sie dann kostenlos nutzen. Und in Wahrheit hat man sich das Wissen der Menschheitsgeschichte schon gesichert, ja? Also alle Bücher. Und dass die schon seit über 10 Jahren, also schon lange, lange, lange an AI forschen und das schon überall integriert haben und trotzdem so überrollt wurden von OpenAI, das finde ich sehr überraschend. Und ich glaube, dass die große Gefahr ist, dass als First Mover, das hat ChatGPT ja gezeigt, OpenAI, ChatGPT ist nicht im Wesentlichen in vielem, was sie tun, viel besser als die anderen, aber sie sind der First Mover, sie polarisieren und sie haben nichts zu verlieren. Google hat, wie wir gesehen haben, die bringen Gemini raus und dann gibt es auf einmal asiatische und schwarze Soldaten im Ersten Weltkrieg und so weiter. Das kann sich ein Google nicht erlauben und eine Apple schon gar nicht. Das ist so das, wo immer alle gesagt haben, hä, Apple, warum kommen die nicht ins Spiel rein? Die haben doch eine Power, aber die haben eine Reputation zu verlieren. Wenn du ein Apple-Produkt kaufst, dann willst du, dann, ich weiß nicht, ob du Apple-User bist, um ehrlich zu sein. Ich habe es
Nee,
vielleicht
bin ich
nicht auf dem
tatsächlich
Schirm.
nicht. Nein.
Aber Apple-Produkte zeichnen sich dadurch aus, dass die zu 1000% einfach akkurat funktionieren. Das sind richtig, richtig Top-Produkte. Und da kann sich keiner erlauben, wir jumpen mal jetzt in diesen Hype rein und dann funktionieren die KI-Sachen nicht, die wir in unseren Produkten haben. Das geht nicht. Und ich glaube, dass Alarmstufe Rot ist, vor allen Dingen, weil andere in einem ganz anderen Tempo das Ding pushen können. Die geben weniger auf Risiko, die geben weniger auf Reputation. Wenn mal was schief läuft, läuft mal was schief. Und ja, Google muss halt schauen, dass da nicht disruptiert wird. Das ist eine große, also zumindest mal eine große Gefahr auf dem Tisch. Ob das dann so kommt, wird man sehen, aber man muss sich bewegen, denke ich mal.
Ja, das auf jeden Fall, genau. Aber das hat Google ja auch tatsächlich in der Geschichte immer wieder gemacht, ne? Also egal, welches Themenfeld man sich anschaut, ob YouTube oder die Suche, alleine was sich auf der Suchergebnisseite wirklich manchmal im Kleinen ändert, was man erst rückblickend so wahrnimmt, bis hin zu wirklich großen Änderungen, das ist schon oft beeindruckend. Und wenn man jetzt mal nur auf diesen Google Ads-Kanal schaut, da ist die KI ja auch schon sehr lange dabei, ne? Also du kannst ja sogenannte dynamische Suchanzeigen schon lange nutzen. Da durchsucht Google automatisiert jede Webseite, die man angibt, und sucht dazu passende Suchbegriffe. Das funktioniert oftmals auch ziemlich gut. Dann die Gebotsstrategien, dass man also sagen kann, optimiere bitte auf ein Kosten-pro-Conversion-Verhältnis oder auf ein Umsatz-zu-Kosten-Verhältnis. Ne? Auch das funktioniert in vielen Bereichen extrem gut. Und da arbeitet Google natürlich auch wirklich massiv dran. Das merkt man auch, dass da viele Sachen wirklich algorithmisch oder KI oder wie auch immer man das nennen möchte. Früher haben sie sich selbst maschinelles Lernen genannt, dass sie da einfach extrem hinterher sind. Das hat jetzt eben dann nicht direkt was mit dem Geschäftsmodell der Google-Suchergebnisseite zu tun, aber in allen Bereichen sieht man eigentlich, dass sie da massiv hinterher sind.
Ja, das sehe ich auch so. Und ich bin sehr gespannt, was nächstes Jahr passiert. Ich bin vor allen Dingen, also auch mit Hinblick auf die Zeit, vielleicht doch schon mal vorweggreifend als Outlook für 2025. Also ich glaube, 2025 wird das Jahr der Video-KI, also der Generierung für Videos, weil ich denke schon, dass es nicht nur so dahergesagt ist, dass viele die wahre Power eigentlich aufgrund der Wahlen und der wichtigen US-Wahl jetzt auch noch hinterm Berg gehalten haben. Aber spätestens zu Beginn des nächsten Jahres, Q1, glaube ich, dass wir mit dem Videomodell Sora von OpenAI eine wahre Bombe bekommen werden. Und spätestens dann, da waren wir vorhin beim Thema Echtheit, müssen wir KI kennzeichnen. Ich glaube, spätestens im nächsten Jahr wird es den allermeisten auch bewusst werden, wie wichtig das Thema sein wird, weil es ist nicht mehr zu unterscheiden. Es ist nicht zu unterscheiden von echten Menschen. Und dann können wir einen dritten Teil mal machen irgendwann, vielleicht beginnend nächstes Jahr, wenn es soweit ist, weil das Thema Musik, Schauspielerei, Model, also ganz, ganz viel, ganz, ganz viele Branchen, da wird es nicht so lange dauern, wie wir gerade beschrieben haben, wie es braucht vielleicht und dass Google in Gefahr läuft, was zu verlieren, weil das Suchverhalten sich so eingebürgert hat bei den Menschen. Aber es gibt ganz viel, wo nächstes Jahr ganz viel Disruption passieren wird, in
Ja,
diesem Bereich.
neulich sprachen wir zum Beispiel über Synchronsprecher, ne? Also ich glaube, das ist auch ein Pfeil, das kannst du quasi heute ja schon sparen als Filmeproduzent.
Ja, also entweder bist du die Synchronstimme heute noch von Bruce Willis und was nicht alles oder lässt dir einen guten Vertrag machen oder du bist Naomi Campbell oder du bist Heidi Klum. Ne? Okay, Heidi Klum und Naomi Campbell sind jetzt vielleicht ein bisschen alt. Ich kenne mich nicht so aus mit dem Model.
Ja,
Aber
ich hätte
entweder
auch
du
sagen.
bist jetzt schon eine Marke und die kann man dann halt nicht mehr, die bist du dann halt. Aber du kannst heute, das ist meine These, keine Marke mehr werden. Warum sollte jemand 100.000 Euro für deine Stimme bezahlen, wenn er sie für 5 Cent generieren kann? Das macht keinen Sinn. Das wird in Zukunft kein Geschäftsmodell mehr sein. Und leider Gottes wird es auch in ganz vielen Bereichen, wo Frauen und Männer mit Schönheit im Modelbereichen etc., Stimmen, Synchronsprecher, Schauspielerei, Model-Dasein etc., da müssen die Jungs und Mädels, die heutzutage noch in die Grundschule gehen oder 5., 6., 7. Klasse, die müssen da andere Träume entwickeln. Aber wie gesagt, das ist dann Thema vielleicht für Folge 3 unseres Gesprächs.
Ja, genau. Also vielen, vielen Dank. Sag doch kurz noch, wo man dich am besten finden und erreichen kann, falls jemand etwas tiefer einsteigen will in die Anwendung von KI-Modellen. Und du sagst mir im Vorgespräch, du bist gerade zum Beispiel sehr stark im Bereich von firmeninternen Chatbots, ne, unterwegs. Und vielleicht ist das ja auch etwas, was jemanden sehr interessiert. Also sag uns gerne noch kurz, wie können wir dich erreichen?
Also grundsätzlich kannst du vielleicht den Link zu unserer School Community unter das Video packen, weil das ist das Einfachste und Beste, mit uns im Kontakt zu bleiben momentan. Also wir sind die AI Academy, wir sind spezialisiert auf entlang der Wertschöpfungskette von Unternehmen KI zu implementieren. Und die Spezialisierung, die stattgefunden hat in den letzten Monaten, war einfach in Richtung Chatbots, weil wir gesehen haben, dass das ein ganz konkreter Use Case ist, den fast jedes Unternehmen gewinnbringend einsetzen kann, also quasi entweder zwecks Wissenstransfer oder Onboarding, das sind so die beiden Keypoints für interne Anwendungen oder halt First-Touch-Tickets, Automatisierung zum Beispiel im externen Bereich, also Kundenanfragen, E-Mails etc. einfach durch ein Chatbot quasi beantworten lassen. Genau. Und das Beste, um ganz unverbindlich mit uns in Kontakt zu treten, ist unsere KI-Community in Deutsch auf der Plattform School. Da sind wir mittlerweile über 100 Mitglieder und das ist ein ganz ungezwungener Austausch, wo man über alles sprechen kann. Und wenn es da also businessbezogene Fragen gibt, kann man die dort auch stellen. Und wenn sich daraus was ergibt, ergibt sich daraus was.
Super, dann verlinke ich das definitiv und ich freue mich auf spätestens unser drittes Gespräch.
So machen wir das, Christoph. Vielen Dank.
Ja, danke dir, Dennis.